In diesem Prozess ist es entscheidend, dass wir zum Abschluss zu einem Erleben von Dasein gelangen. Wir beginnen mit einem Hinweis, der heißt im Hier und Jetzt sein. Das ist für den Anfang wichtig. Aber wir müssen sehr aufpassen, dass wir dabei nicht stehen bleiben. Denn mit dem Satz hier und jetzt ist sehr leicht, so fast automatisch eine Positionierung verbunden. Jetzt bin ich hier zu dieser Zeit. So beschreibe ich das auch am Anfang, aber bitte nur als Hilfestellung. Denn jede Positionierung, und wenn sie noch so subtil ist, erzeugt automatisch eine Beziehung. Ich bin jetzt hier. Und ich habe uns darauf hingewiesen, dass das eigentlich die menschliche Situation ist, dass wir mit dieser Welt, mit den Dingen immer spontan in Beziehung treten. Wir müssen auch in Beziehung treten. Wir müssen aus rein biologischen Gründen feststellen, ob das, was da ist, für uns gut ist oder nicht gut ist. Wir sind als Wesen wie alle anderen Wesen dazu angelegt, zu überprüfen, wie es uns geht und ob unser Überleben gesichert ist. Diese Beziehung, und wenn sie noch so subtil ist, führt eben immer zu einer Bewertung. Das ist gut und das ist nicht gut. Und damit kann passieren, dass wir dann sofort, obwohl wir eigentlich nichts anderes gefragt worden sind, als da zu sein, sofort überprüfen, ob das für uns auch gut ist. Und ich weise so oft darauf hin, dass die spontane Antwort meistens heißt, na also ich wollte eigentlich hier nicht sein. Jedenfalls im täglichen Leben kann das schnell passieren. Dass wir das missverstehen als Positionierung und dann nachgucken, wo wir so sind und wo wir auch hin wollten. Und wir werden dann oft genug schon innerlich die Dialoge hören. Also ich weiß nicht, das habe ich mir aber anders vorgestellt und das wollte ich aber nicht oder ähnliches mehr. Das ist nicht die Praxis. Ich denke, das ist klar, aber ich muss vermehrt auf diese ganz feinen, subtilen Unterschiede und, wie sagt man, Pitfalls, also Fallen, hinweisen. Ja. Die Praxis heißt da sein. Dasein ist ein Seinszustand. Ein geistiger Seinszustand. Und Dasein ist ein Erleben. Keine Beschreibung von irgendetwas, ist keine Beziehung zu irgendetwas, sondern ist ein offener Geistesseinszustand der Präsenz. Wir können das sicherlich zumindest verstehen. Und es kann uns auch passieren, dass wir das ab und zu mal erleben, dass wir, jetzt sind wir einfach nur da. Und in diesem Jetzt bin ich da ist keinerlei Bewertung, kein Inhalt, kein Vergleich. Ich bin da, da, wo ich jetzt bin, ehe der Vergleich eintritt. Das ist ein ganz diffiziler Punkt, Ramana Maharshi, vielleicht sagt das einigen von euch, als wesentlichsten Sprung zur Erleuchtung hingewiesen hat. Diese ganz subtilen kleinen Moment, wenn ich morgens aufwache und das Bewusstsein sozusagen erwacht, wenn man so will, aber noch nicht vergleicht. Versucht das mal, ist immens schwierig. Worauf ich also jetzt heute hinweise, ist, dass es wie ein Moment des Erwachens ist. Das Erwachen sagt uns vielleicht etwas. Wir sind nicht da. Wir sind nicht verbunden mit dem, was wir die Realität nennen. Und das passiert uns also nicht nur, wenn wir schlafen. Und das, was wir dann als Träume erleben, ist uns zumindest mal hinterher bewusst, dass es Träume waren. Im Moment, wenn wir träumen, nicht notwendigerweise. Und wenn man dieses Beispiel nimmt oder diese Situation, dann wird uns möglicherweise deutlich, dass wir eigentlich den ganzen Tag hindurch mehr oder weniger in einem abgesackten Zustand der Unbewusstheit operieren. Ein ständiges, automatisches Durchlaufen und Weiterlaufen. Es ist kein Dasein, sondern ein What's Next. Ein ständiges Weiterlaufen. Ich habe von einem deutschen Philosophen ein schönes Wort dazu gehört, das heißt Weltbefangenheit. Schön, ne? So sind wir eigentlich immer. Wir sind immer von der Welt befangen. Was für uns entscheidend ist, ist die Bewegung, das Weiter, das Tun und das Ergebnis von morgens bis abends. Und wenn wir das Ergebnis nicht haben, sind wir enttäuscht und suchen nach dem nächsten Ergebnis und. Und ich habe uns jetzt immer wieder deutlich gemacht, an dieser Stelle setzt die grundlegende Praxis ein. Verglichen habe ich es mit diesem schnell fahrenden Fahrzeug, das jetzt dann steht. Jetzt bin ich da. Eine ganz verrückte Situation. Für viele Menschen ist das fast nicht auszuhalten. Weil wir so gewöhnt sind, ständig in die Bewegung reinzugehen, ständig ins Tun. Und das Tun ist auch Denken, Vergleichen, Beurteilen und Ähnliches mehr. Und so ist also diese Praxis, so möchte ich sie heute noch weiterbringen und quasi zum Abschluss bringen, das Erleben von Dasein. Ehe irgendeine Positionierung stattfindet. Ein ganz wacher, bewusster, offener und manchmal sagt man eben inhaltsleerer Geist. Das ist ein erschreckendes Wort, inhaltsleer. Ist es eigentlich auch nicht. Oder andersrum gesagt, es ist ein hoher energetischer Zustand. Es ist ein Hochgefahren aus diesem Traum, diesem automatischen Weiterlaufen in einen anderen Zustand, der jetzt auf einer möglicherweise anderen Erlebensebene sagen kann, da ist, ehe irgendwas anderes kommt. Dieser Satz, oder dieser Ausdruck, da ist, wird von mir sehr oft gebraucht, als Schlüssel sozusagen für das Erleben dieser Praxis. Und ich kann mich daran erinnern, dass Teil der ganzen Dharma-Talks so weit durchgeführt hat über das Thema da ist, dass er gebremst werden musste. Und Sister Chan Kong mir dann gesagt hat, Teil, 3 hours, finish. Da ist. Da ist also ein Und jetzt kommt ein erschreckendes Wort für euch. Ein Zustand, den man am besten überschreibt mit dem Wort Ja. Ja, bitte sehr vorsichtig, deswegen führe ich das heute so aus. Ja, jetzt eben nicht in der Positionierung. Ja, da bin ich mit einverstanden. Ja, wenn das so ist und ähnliches mehr. Das Ja meine ich nicht. Das ist das einzige Ja, was wir kennen. Das meine ich eben nicht. Sondern es ist dieses grundsätzliche, Englisch heißt es to acknowledge, ein Anerkennen. Es ist kein Akzeptieren, vorsichtig. Akzeptieren hat schon wieder so irgendetwas im Hintergrund. Naja, wenn man dann nichts anders machen kann, dann nehmen wir das halt. No. Es ist dieses ganz scharfe, klare Ja im Sinne von da ist. Ehe irgendwas anders ist. Denn das ist es. Da ist. Ehe ich in irgendeiner Form sagen kann, ich möchte es aber nicht haben. Oder es sollte aber anders sein. Ehe das alles kommt, ist ja jetzt für den Geist nichts anderes da als das. Ja. Helga und ich haben seit vielen, vielen Jahren so eine ganz bestimmte Vorgehensweise. Ich wecke Helga immer. Dann pule ich sie sozusagen aus dem Kissen und all dem Alten raus und klopfe dann oben drauf und sage, hallo, guten Morgen. Und dann ist es für mich immer so eine besondere Freude zu sehen, wie ein Mensch ankommt. Die Augen gehen auf und dann kommt so ganz langsam dieses. Und dann sagt sie immer, und wenn sie es nicht sagt, sage ich ihr das. Dann sagt sie immer, ja. Das ist das Entscheidende. Das ist, wenn ihr so wollt, unsere Schule. Nein, es ist das, was ich die Tage deutlich gemacht habe. Wir ziehen uns nicht zurück. Wir haben keine Absorptionsidee. Wir sitzen nirgendwo mit geschlossenen Augen, sind ganz bei uns, um uns tief innerlich zu spüren, sondern wir sind da. Das ist der große, große, große Unterschied, den viele nicht verstehen, weil es herausfordernd ist. Jetzt sage ich ja. Und wenn ich das falsch verstehe, bin ich an der Positionierung. Das habe ich nicht gesagt. Von Thay stammen kurze Merksätze und Hinweise, das nennt er Gatha. Die stammen aus einer bestimmten Tradition des Mahayana-Buddhismus. Und er hat viele davon neu entwickelt und auf unsere Zeit angepasst. Und eines davon heißt, jetzt hatte ich es mir so schön aufgeschrieben, ich lese es euch im Englisch vor, ist für mich jetzt im Moment einfacher. Übersetze es dann aber. Waking up this morning, I smile. Hoffentlich. Meine Mutter pflegte immer zu sagen, was kann ein Tag schon bringen, der mit Aufstehen anfängt? Ja, da bin ich mit groß geworden und habe dagegen gesetzt. Also, waking up this morning, I smile. 24 brand new hours are before me. I vow. Das ist ein bisschen hart vielleicht. Ja? Ich gelobe nicht. Ich nehme mir vielleicht vor, ich bin entschlossen oder sowas in der Art. Ja? Oder ich versuche, geht auch zur Not. To live fully in each moment and to look at all beings with the eyes of compassion. Das meine ich damit. Das ist so ein grundsätzliches Ja. Und wir können damit und müssen damit spielen am frühen Morgen. Und es setzt oft genug voraus, dass wir den Tag, genau wie wir das jetzt hier machen, den alten Tag abgelegt haben abends, damit er nicht morgens gleich als erstes da ist. Eine liebe Freundin sagte dann an dieser Stelle: Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? Habt ihr auch so schlecht geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. So. Ne? So. Und ihr merkt, was das für eine Herausforderung ist. Und ihr merkt ganz sicherlich, wenn ich das so beschreibe, wie das für euch eine existenzielle Herausforderung ist, eine tief eingefleischte existenzielle Herausforderung ist, Ja zu sagen. Das ist so tief eingebaut bei uns Menschen. Und ich denke, das ist eben seit Millionen von Jahren, solange wie es den Menschen gibt, in das Unterbewusste eingeprägt worden, zu sagen, nein. Das gehört zu uns Menschen. Das hat nach der Bibel angefangen, als wir aus dem Garten Eden geworfen wurden. Es hat also angefangen mit einem gewissen Erkenntnisprozess, nämlich dem Erkenntnisprozess, dass es mich gibt und das andere. Das war eine grundsätzliche geistige Entwicklung, ein Zustand der Evolution, der in gewisser Weise notwendig war, uns in einen bewussten Zustand zu versetzen. Also ein Weisheitsmoment, dass ich nicht mehr verbunden bin, also eingebunden bin, wie im Mutterleib, ja, so ein Teil des Ganzen bin. Es war ein ganz großer, wichtiger Schritt in der Evolution, so dass wir beobachten konnten, dass wir sehen konnten. Nur hat dieses Sehen sofort zur Positionierung geführt. Und seit der Zeit sagen wir im Wesentlichen zum Leben nein. Wir haben über Hunderttausende von Jahren mehr und mehr uns angewöhnt, das alles zu betrachten und zu bewerten, ob wir das nun so haben wollen oder nicht haben wollen. Wir haben Stellung bezogen, beziehen ständig Stellung, lehnen ab, wollen festhalten und besitzen. Und das alles aus einer immensen Konfusion, weil hinter dem ganzen Verhalten, das wir haben, keine grundlegende Weisheit ist, keine große Vision. Wir sind in gewisser Weise göttlich. Das muss man sehen. Wir haben geistige Fähigkeiten, die kein anderes Tier hat, die wir Gott zuerkennen, kreativ zu sein, planen können, gestalten können. Ab irgendeinem Punkt hat er gesagt, ganz früh, entsprechend der Bibel, es werde Licht. Und es ward Licht. Und wir versuchen das immer noch. Wir versuchen, ihn nachzuahmen. Wir versuchen, sozusagen Companion zu sein, Partner. Nur was uns völlig fehlt, ist die Vision. Ich habe uns die Tage gesagt, Buddha hat an der Stelle angesetzt und gesagt, das grundlegende Problem von uns Menschen ist Avidya, nicht richtig sehen. Wir sehen also immer aus unserem Bezug. Möchte ich das haben? Ist das gut für mich? Ist das schlecht für mich? Die Praxis, und das verstehen wir jetzt sicherlich, geht darauf hinaus, zu lernen, erstmal grundsätzlich zurückzutreten. Und der erste Schritt in der Richtung heißt, da ist. Um uns in die Position zu versetzen, den Geist zu weiten und zu schauen, was gibt es zu tun? Ist das, was ich mir jetzt vorstelle, als nächstes zu tun, aus meinem Unbewussten, aus meinem Konditionierten, aus meinem biologischen Überlebensmodus? Oder komme ich aus einem größeren, anderen Geist, von dem der Buddha gesagt hat, den hast du? Aber der ist eben durch unser konditioniertes, biologisches Bewusstsein zugedeckt. An der Stelle stehen wir. Und ich möchte uns also noch einmal mitgeben, dieses Erleben zu stärken, zu kultivieren, das Dasein. Noch einmal ein Spruch von Thay. We only need to practice breathing in and breathing out once. Wir müssen nur ein einziges Mal ein- und ausatmen. To reach the oneness of body and mind, um Körper und Geist miteinander zu verbinden. Es kann uns passieren, dass wir es etwas länger machen müssen. Aber grundsätzlich ist es diese Bewegung, Körper und Geist miteinander zu vereinen, um uns sozusagen in einen Zustand der Präsenz und des Daseins zu verbinden. Then we are well established in the present moment. Vorsichtig habe ich uns gesagt, present moment. Deswegen übersetze ich das jetzt lieber. Dann sind wir da. Haben wir einen Seinszustand erreicht des Daseins. Und der kommt jetzt hier in gewisser Weise. We become more real and alive because we are fully present. Das ist der entscheidende Satz. Und entscheidend dabei ist dieser Satz oder dieses Wort alive. Alive heißt nicht lebend. He is alive. Das heißt, er ist noch nicht gestorben. Das wird leider sehr oft übersetzt. Das Thay meint, ja, jetzt sind wir ja alle irgendwie da. Wir können ja froh sein, dass wir noch leben. Spricht er garantiert nicht von. Das wäre völlig verkinscht. Er spricht davon, dass wir lebendig sind. Und diese Lebendigkeit ist ein gehobener Seinszustand, der da ist. Ja? Lebendig ist ja, vital, aber eben nicht im Sinne von Diskothek. Alles missverstanden. Ja, jetzt sind wir lebendig. No, 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 no. Ich habe euch dazu einen Ausdruck von meinem ersten Lehrer, unserem ersten Lehrer mitgebracht. Um das nochmal deutlich zu machen. It is very, very rare to be alive in the true sense of the word. Es ist sehr, sehr selten, im wahrsten Sinne des Wortes, alive, lebendig zu sein. Er hat Bhagwan Osho immer so eine kleine Spitze, von der ich viel gelernt habe. To be born is one thing. To be alive, quite another. Geboren zu werden, das heißt also zu leben. Und Englisch heißt das eben alive, to be alive. Ja. Geboren zu werden ist das eine. Aber lebendig, wach, da zu sein, ist was anderes. To be born is to be just biologically here. To be alive is a totally different dimension, the dimension of spirituality. Das ist unser Punkt, das ist mein Punkt. Und wir können diesen Zustand erleben. Wir müssen eben nur aufpassen, dass wir nicht so in diese kleinen Fallen reingehen. Ja? Sofort eine Beziehung aufziehen mit dem Hier und Jetzt. Sofort ein kleines bisschen werten. Was mache ich eigentlich hier? Mich draußen. Habe ich nichts von gesagt. Und wir werden merken, es ist manchmal so ein kleiner Augenblick. Jetzt bin ich da. Und dann setzt die Bewertung ein. Ist aber toll und bin ich draußen. Ja. Aber dieses Erleben ist der Beginn der Freiheit. Ich bin in dem Moment aus dem Bewerten, aus dem Einordnen, dem Beurteilen heraus. Es geht also hier um das Erwachen. Es geht also darum, dass wir aus einem Zustand, den wir nur scheinbar als lebend betrachten, der aber im Grunde genommen ein abgesenkter Unbewusstseinszustand ist, ein automatischer Zustand, dass wir aus dem heraus erwachen. Das ist eigentlich, was in den alten Hinweisen immer genannt wird, wenn man vom Erwachten spricht, Buddha oder wem auch immer. Der ist nicht auf irgendeine mysteriöse Weise da erwacht, ja, so aus dem unendlichen Verlorensein im Universum und nun taucht er wieder auf. Der ist auf eine ganz normale Art und Weise da, wie wir das auch sein können. Herausgetreten aus dieser Weltbefangenheit. Dem völlig verbunden sein mit unseren Aktionen, Ergebnissen, Machen, Tun, wo wir uns oft am Abend dann fragen, was war heute eigentlich? Irgendwie ist er weg, aber keiner weiß wohin. Das ist damit gemeint. Und wie oft geht es uns so, sogar so, dass es ein Jahr weg ist? Ist ja schon wieder Frühling. Oder Winter. Und wo ist der Rest geblieben? Ich hoffe, ich mache deutlich, dass wir dann, wenn wir an diese Stelle kommen, überhaupt erst beginnen, dann taucht so etwas auf, wo wir eben nicht mehr nach vorne gehen, sondern ein kleines bisschen nach hinten. Ich zitiere heute viel. Und die Überschrift heißt, ist ein Erwachen möglich? Eines der Hauptbücher, das für mich, für meine Praxis von Thay stammt, Schlüssel zum Zen, 1972 geschrieben, das erste Buch überhaupt. Die Selbstzerstörung des Menschengeschlechts, an dem sind wir ja dran, ne? In unserem Gotteswahn. Wir sind ja nun diejenigen, die das besser wissen als der liebe Gott. Der hatte damals nur eine 40-Watt-Birne. Wir haben heute LED. Okay. Also, Entschuldigung. Quatsch. Also, die Selbstzerstörung des Menschengeschlechts lässt sich nur dann vermeiden, wenn wir eine neue Kultur entwickeln, in der die spirituelle Dimension an erster Stelle steht. Wir haben also eine völlig andere Aufgabe als die, die wir uns jetzt im Moment meistens stellen. Das, was wir uns vorstellen, ist eine politisch-soziale Veränderung. Das ist das, was heute dran ist. Und Thay hat damals schon geschrieben, Was wir brauchen, ist keine neue Lehre, sondern ein Erwachen, das uns unsere spirituelle Stärke wieder schenken kann. Es ist ein Erwachen, und er spricht manchmal von einem Global Awakening. Aber dieses Global Awakening ist bitteschön, und das mache ich heute deutlich, dieses Dasein, dieses ganz simple, ja, und dann, bevor irgendeine Wertung eintritt, bevor ich in Ablehnung, Zuneigung und Ähnliches hineinsteige, greift dieses Da ist. Da ist Wut, Ärger, Gewalt, Trauer, Mördertum. Da ist Mitgefühl, Liebe, Verständnis. Da ist. Und das ist dieses Leben. Dieses Leben, das wir mit diesem Geist kreieren. Ja, das ist alles. Und es fällt uns, gerade als westlicher Mensch, immens schwer zu sagen, da ist, weil wir sofort schreien, das sollte es aber nicht geben. Und dann sind wir wieder auf einer anderen Ebene. Wir sind sofort dabei. Das sollte es nicht geben, das möchte ich aber haben, das sind die Forderungen und Ähnliches mehr. Und wir kommen nirgendwo eigentlich zum Kern, wenn wir nicht sagen können, ja, das ist. Und dieses Das ist heißt, das ist der menschliche Geist. Und dieser menschliche Geist ist nicht nur wo auch immer, natürlich nicht bei uns, sondern auch bei uns. Wir alle haben selbstverständlich in abgeschwächter Form, und das meine ich positiv. Wir haben grundsätzlich alle noch den gleichen Geist. Und wir alle können uns beobachten, tagtäglich, in Kleinigkeiten, Ablehnung, greifen wollen, Konfusion, etwas halten, etwas ablehnen und Ähnliches mehr. Und der Buddha hat an der Stelle angesetzt. Und es gibt eine sehr schöne Beschreibung von ihm selbst, sozusagen ein Bekenntnis, in dem er sagt, solange ich noch den Geist habe wie die anderen auch, kreiere ich ja das gleiche Dukkha, kreiere ich das gleiche Karma. Ich denke genauso wie alle anderen um mich herum auch, als junger Mann konnte er das beobachten. Und er war sehr ehrlich. Er war so ehrlich, dass er letztlich sagen musste, also eigentlich gehöre ich zu den Gierigen. Ich muss immer alles haben, weil ich auch alles kriege und so. Aber er ist eben an dieser Stelle dann irgendwann gekommen und hat gesagt, wenn ich so weiter denke, dann mache ich ja das gleiche Leben für mich und für alle anderen auch, von dem ich jetzt aber sage, das sollte es nicht geben. Ja? Und das geht eben nur, wenn ich diesen Geist ändere. Ist das Logik? Ja. Wir haben immer die Vorstellung, das kriegen wir alles hin, wenn die anderen sich ändern. Das ist der sozialpolitische Ansatz. Grundsätzlich ist nichts dagegen zu sagen, und es ist sogar notwendig, das Leiden auf dieser Welt so gut wie es irgendwie geht zu verringern. Das davon spreche ich überhaupt gar nicht. Nur, es wird sich nicht ändern. Wir können es hier und da ein bisschen reduzieren. Aber bis wir das eines Tages alles reduziert haben, haben wir diese Welt zerstört. Weil der Geist der gleiche ist. Und an dieser Stelle stehen wir immer wieder mit unserer Praxis und deswegen ist diese so unglaublich schwer. Es geht um uns. Es geht um unseren Geist. Es geht darum, diesen Geist jetzt sozusagen zu nehmen als etwas, wo ich sagen muss, ah ja, was mache ich denn jetzt damit? Wie kommt es denn? Warum ist es denn für mich so wichtig, immer ärgerlich zu sein? Ablehnend, wütend. Suche ich immer nur die Berechtigung aufgrund von sozialpolitischen Umständen? Ich kann euch garantieren, die werden sich nicht ändern. An der Stelle entlasse ich uns sozusagen mit unserer Praxis. Und diese Praxis heißt grundsätzlich erstmal, ah ja, eine, glaube ich, australische Meditationslehrerin hat einmal gesagt, Meditation heißt ehrlich sein. Das ist so ein bisschen damit gemeint. Aber nicht im Sinne von Vorwurf, sondern ganz klar zu sehen, ah ja, ich stehe eigentlich an der gleichen Stelle wie diejenigen, die ich ablehne. Nicht, dass ich, wie gesagt, mir einen Vorwurf mache, sondern einfach sehe, da ist, das ist der menschliche Geist. Nur gerade von denjenigen, die spirituell uns sozusagen als Lampen, also das Licht scheinen, wird uns immer wieder gesagt und auch vorgelebt, wir können anders denken. Wir können einen anderen Geist ausdrücken, weil wir ihn grundsätzlich haben. Deswegen muss man jetzt nicht so weit buddhistisch werden, dass man von der Buddha-Natur spricht. Sondern man kann ganz einfach zum Beispiel sowas schreiben. Spiritualität verbindet sich für mich mit jenen Aspekten einer menschlichen Geisteshaltung, wie etwa Liebe, Mitgefühl, Geduld, Toleranz, Vergebung, Zufriedenheit, Verantwortungsgefühl, die einen selbst und andere glücklich machen. Dalai Lama. Es geht. Der hat nun mittlerweile 70 Jahre dafür trainiert. Die Tage ist er 85 geworden. Ist mit 5 Jahren ins Kloster gekommen, also sind es 80 Jahre. Das hatte ich gestern mal gesagt, wenn es hochkommt, sind es 80. Ja, hoffentlich bleibt er noch ein bisschen. So, was uns allen immer wieder gesagt wird, und an der Stelle muss uns das wirklich tief in unser Wesen gehen. Wir haben einen Geist, der anders denkt und aus dem anderen Denken heraus anders handelt, der uns zur Verfügung steht, den wir aber durch unser biologisch konditioniertes Bewusstsein ziemlich zudecken. Deswegen sind wir an solchen Orten, deswegen sind wir hier zusammen, um uns die Chance zu geben, so ein bisschen davon loszulassen. Wir werden immer wieder aufgefordert, das auch zu Hause zu tun. Hinzuschauen, wo können wir aus unserem Leben den Druck rausnehmen? Wo können wir unsere angeborenen Tendenzen von Ablehnung und Gier und Ähnlichem nicht etwas reduzieren? Nicht in der Annahme, dass es damit verschwindet, sondern einfach nur so dem Ganzen ein bisschen Luft lassen. So ein bisschen Raum geben. Und dann die Praxis greifen lassen. Und diese Praxis heißt grundsätzlich zunächst erstmal, da ist. Das ist der erste Punkt, den wir machen. Wenn wir uns hier hinsetzen, in der sogenannten Sitzmeditation, ist das keine sogenannte Sitzmeditation. Es ist nicht irgendetwas Besonderes, irgendetwas, was wir erreichen wollen, irgendein Geisteszustand, der uns nun aus dem Erwachen ins Erwachen schleudert. Es ist nichts anderes als da ist. Ich habe jetzt, denke ich, gerade dran an einen Cartoon von einem amerikanischen Cartoonisten. Da sieht man so zwei Zen-Mönche sitzen. Der Ältere und der Jüngere. So richtig, wie man sich das so klassisch vorstellt, mit den Schuhen, den Sandalen vorne. Und der Jüngere guckt zum Älteren hoch, der nun schon lange Erfahrung hat, und sagt, what's next? Und der Jüngere, Ältere guckt runter und sagt, that's it. Das ist es. Und wir merken alle, wie schwierig das ist für uns. That's it. Wir wollen immer drehen, deichseln, verändern, aktiv werden, Ergebnisse haben. Deswegen ist der Weg so schwer. Nicht, weil er schwer ist. Ich schließe heute mit einem Satz ab, der noch ein bisschen das anspricht. Helga hat ihn die Tage gefunden. Wiederum zunächst in Englisch. Never succumb. Succumb heißt erliegen, dem Nachgeben, überrollt werden davon. Never succumb to the temptation of becoming bitter. As you press on for justice, be sure to move with dignity and discipline, using only the weapon of love. Und das ist so schön und so wichtig und so griffig, die Versuchung hineinzugehen in das Handeln, in die Aggression, in die Gewalt, in das Verändern wollen. Wobei hier nicht steht, dass wir das nicht tun sollen, aber aus einem anderen Geist, aus dem Geist, den der Dalai Lama nennt, der von menschlichen Qualitäten erfüllt ist. Und hier sind es eben Dignity, Würde und Disziplin. Da könnte man auch sagen Sorgfalt. Wenn wir das mitnehmen, dann kann uns eigentlich zu sehr nichts passieren. Und wir merken immer sehr schnell, wenn wir davon wegrutschen. Denn die Temptation, die Versuchung ist groß. Alles umherum geht dieser Versuchung nach. Er liegt dieser Versuchung, drückt auf Ergebnisse. Alles für einen guten Zweck. Press on for justice. Die Ungerechtigkeit aus der Welt aufzuzeigen, eventuell anzuprangern, eventuell dagegen anzugehen, aber aus dem Geist, der uns nicht so ganz vertraut ist, in diesen Situationen mit Würde, Disziplin und aus einem grundsätzlichen Geist, des Verstehens und der Liebe heraus zu handeln. Das stammt von Martin Luther King. Es gibt keinen besseren Buddhisten als ihn. Mehr brauchen wir jetzt nicht mal zu mitnehmen als Päckchen. Ich bin ganz sicher, dass euch ab und zu was dazu wieder einfällt. Da war doch noch was. Das habe ich doch schon mal gehört. Und wenn ihr es alles ganz vergesst, kommt er eigentlich wieder.